Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch wieder zu sehen. Ich war ja erst im Oktober da und jetzt wieder. Und jetzt schalte ich um auf Hochdeutsch, damit wir auch alle verstehen. Und die daheim grüße ich ganz, ganz herzlich, an welchem Gerät auch immer. Wer von euch hat schon einmal etwas von Ilja Glasunow gehört? Niemand? Ging mir auch so. Aber er war ein berühmter sowjetischer, dann russischer Maler, hat einige große Kunstwerke geschaffen, unter anderem dieses, das Mysterium des 20. Jahrhunderts. Er hat auf diesem Bild viele große Persönlichkeiten aus dem letzten Jahrhundert dargestellt. Aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter und so fort. Politik natürlich auch. Man sieht es nicht so scharf, aber so Kennzeichen sind Blut, Stacheldraht, ein Atompilz, der hochsteigt und eben dann unten diese ganzen berühmten Persönlichkeiten, negative wie positive. Unter anderem sieht man da in der Mitte John F. Kennedy, der ermordete amerikanische Präsident, dahinter seine Freundin Marilyn Monroe, die hat sich dann selber umgebracht, die Beatles sind zu sehen, dessen Sprecher John Lennon stolz verkündet hat, die Beatles sind populärer als Jesus. Oder der Philosoph Jean-Paul Sartre, dessen Glaubensbekenntnis lautete, der Mensch ist frei, in einer absurden Welt ohne Gott sich nach eigenen Gesetzen heroischer Einsamkeit zu entwerfen. Also nichts anderes als totale Selbstverwirklichung. Hinter Sartre steht ebenfalls ein Nobelpreisträger, der sich selber umgebracht hat, Ernest Hemingway. Er hat so schlaue Sätze von sich gegeben wie: Unser Nichts, das du bist, im Nichts geheiligt werde dein Nichts komme. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist nichts. Also, okay. Also neben all diesen Philosophen und Dichtern, die mit ihrem Atheismus und Nihilismus Millionen von Menschen in die Irre geführt haben, sehen wir auch Politiker, die Millionen von Menschen in den Tod geführt haben, wie zum Beispiel der Führer Adolf Hitler. Aber habt ihr gewusst, dass sein Parteiminister, Hans Frank, kurz vor seiner Hinrichtung Folgendes gesagt hat? Wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche verderblichen und tödlichen Folgen haben könnte. Ich bitte unser Volk, dass es nicht weiterschreitet in diese Richtung, auch nicht einen Schritt. Denn Hitlers Weg war der vermessene Weg ohne Gott, der Weg der Abwendung von Christus, der Weg der politischen Torheit. Eindrückliche Worte für jemand, der dafür eingestanden hat. Wir sehen da auch den Nobelpreisträger und naturwissenschaftliches Genie Albert Einstein, und er hat Folgendes gesagt: Es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt. Das ist Jesus Christus. Und zu diesem Jesus hat sich Glasunow klar bekannt. Er hat nämlich mitten in diesem Tohuwabohu mit Weltuntergangsstimmung hat er den wiederkommenden Jesus gemalt, der in Herrlichkeit, in Macht zurückkehren wird und sein Friedensreich aufrichten wird. Eigentlich hat er im Sinn gehabt, das Prophetenwort von Jesaja in ein Bild zu fassen. In Jesaja, wo wir lesen: Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wenn wir so in diese Welt hineinschauen, dann haben wir den Eindruck, das 21. Jahrhundert ist auch nicht besser geworden als das 20. Es gibt immer noch enorm viel Leid, enorm viel Zerstörung in dieser Welt. Man kann pessimistisch werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus auf das setzen, was Glasunov gezeichnet hat. Christus steht im Zentrum. Er ist die Schlüsselfigur. Auf ihn müssen wir uns konzentrieren. Mit ihm müssen wir uns beschäftigen. Er ist derjenige, der zum Beispiel diesen 7 Gemeinden jeweils einen persönlichen Brief geschrieben hat. Und wir schauen heute hinein in das 5. Sendschreiben. Und Jesus stellt sich diese Gemeinde mit folgenden Worten vor. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Also Jesus ist nicht eine Randfigur der Weltgeschichte, wie das häufig dargestellt wird, sondern er ist die Schlüsselfigur. Er hat die Schlüssel in seinen Händen. Er schließt auf, er schließt zu, es liegt in seiner Macht und er ist der Heilige, derjenige, der abgesondert ist von allem Bösen, von all dem, was wir auf diesem Bild unten gesehen haben. Er ist der Wahrhaftige, der uns nicht anlügt, sondern für die Wahrheit einsteht. Als ich mich mit diesem Sendschreiben beschäftigt habe, als Prediger muss ich ja dann irgendwie eine Überschrift finden für die Predigt, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie soll ich dieses Sendschreiben zusammenfassen? Ich bin auf folgendes Ergebnis gekommen. Gott braucht keine Helden. Also wenn du heute Morgen da sitzt und das Gefühl hast, also Held bin ich wirklich nicht, eine Heldin bin ich nicht, vielleicht sogar eher ein Versager. Herzlich willkommen. Du hörst heute eine gute Nachricht. Gott braucht keine Helden, er ist nicht auf Helden angewiesen. Jesus ist begeistert von dieser Gemeinde. Thomas hat ja gesagt, es gibt viele Gemeinden, die wurden gerügt von Jesus. Da gab es Vorwürfe, da gab es Kritik. Bei der Gemeinde von Philadelphia finden wir überhaupt nichts. Danke, Thomas, dass ich diese Predigt halten darf. Wir hören keinen Vorwurf. Also das hat mich zuerst mal überrascht, dieser Gedanke. Offensichtlich ist es möglich, als Gemeinde ohne gröbere Makel in dieser gefallenen Welt zu leben. Denn es kommt kein Vorwurf. Aber jedes Mal, wenn ich dann so eine Vorbildgemeinde vor mir habe, wie hier oder eine Mustergemeinde, beschäftigt mich vor allem eine Frage. Was hatten die, das wir nicht haben? Was hatten die? Oder haben wir das alles auch, was die hatten? Und mit diesem Fokus will ich mit euch durch dieses Sendschreiben hineingehen. Das Erste, was wir sehen, ist, sie hatten eine kleine Kraft. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Ich habe diese Predigt letzten Sonntag in einer Gemeindegründungsarbeit gehalten. Das sind etwa 20 Leute, 25 Leute. Und habe gesagt, habt ihr manchmal den Eindruck, ihr seid eine kleine Gruppe? Haben alle genickt. Ich gesagt, kein Problem. Auch wenn du eine kleine Kraft hast als Gemeinde, für Jesus ist das kein Problem. Unsere Schwachheiten, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Kraftlosigkeit sind für ihn kein Hindernis, etwas durch uns hindurch zu wirken. Vor 100 Jahren lebte in Deutschland ein Graf mit Namen Pückler, war ein sehr frommer Mann. Und er wollte seinen Freund Rotkirch dazu bringen, eine Männerarbeit zu starten. Und er hat ihn bearbeitet und hat ihm gesagt, du musst es unbedingt machen und so weiter und so fort. Und er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Nein, 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 ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann hat ihm Bückler Folgendes gesagt. Dass du das nicht kannst, ist absolut sicher. Peng. Okay. Dass du das nicht kannst, das ist absolut sicher. Weil aber Jesus die Leute gar nicht brauchen kann, die es können, darum musst gerade du diese Aufgabe anpacken. Eine völlig andere Perspektive, oder? Ich habe in manchen Gemeinden Leute kennengelernt, die aufgestanden sind und gemeint haben, mit ihnen würde die Erweckung beginnen und wenn nur sie diese Dinge jetzt in die Hände nehmen würden, dann würden sie dann funktionieren und so weiter und so fort. Häufig einfach nur Schaumschlägerei und große Worte. Dass wir Dinge nicht können, ist für Jesus kein Problem. Das Problem ist eher, wenn wir uns ihm nicht zur Verfügung stellen, dann wird es schwieriger. Gott braucht keine Helden, die alles im Griff haben, die alles können, die für alles begabt sind. Er braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. George Verwey ist ein Mann, der mich sehr stark beeinflusst hat, vor allem als ich ganz junger Christ war. Er ist der Gründer einer der größten Missionsgesellschaften der Welt, Operation Mobilization. Und er ist bekannt dafür, dass er viel auch über seine Schwächen redet. Und in einem Interview wurde er mal gefragt, gab es auch Zeiten, in denen du aufgeben wolltest? Und er sagte in seiner offenen, entwaffnenden Art Folgendes. Oh ja, besonders in meinem Kampf gegen Wollust. Ich war verrückt nach Frauen. Das ging nach meiner Bekehrung nicht einfach weg. Einmal war ich in einem Striptease-Club und als ich rauskam, versuchte der Teufel mich zu verdammen. Aber dann erinnerte ich mich an 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er. Ich lief also gleich in eine Telefonzelle, nahm den Hörer ab und bat Gott um Vergebung. Als ich aus der Telefonzelle herauskam, fragte mich die nächste Person, der ich begegnete, wie man gerettet wird. Und ich führte ihn zu Jesus. Solche Erfahrungen helfen einem jungen Christen, Gottes Gnade zu verstehen. Das hat mir das Fundament gegeben, auf dem ich all die Jahre aufgebaut habe. Also er hat gerade einen riesen Mist gebaut, hat es erkannt, ist umgekehrt und Jesus braucht ihn gerade wieder, dass jemand zum Glauben kommt. Sehr beeindruckende Geschichte. Gott braucht keine Helden. Warum? Weil Jesus die Schlüsselfigur ist. Weil Jesus die Macht hat. Und mit ihm auf unserer Seite, als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen, ist alles möglich. Ist alles möglich. Auch die unmöglichen Dinge. Wir lesen weiter in Vers 8. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Also was hat diese Gemeinde mit der kleinen Kraft gemacht? Sie hat sie ganz gezielt eingesetzt. Und zwar im Festhalten an Gottes Wort und im Festhalten am Sohn Gottes. Das sind die zwei zentralen Dinge. Darauf haben sie sich konzentriert. Wenn wir am Wort Gottes festhalten, dann werden wir geistlich ernährt. Kraftlosigkeit kann auch selbst verschuldet sein, weil wir uns nicht ernähren. Ich kenne Christen, die sind davon überzeugt, es reicht, am Sonntagmorgen einmal die Woche zu essen. Und dann hält es wieder eine Woche. Also ich muss jeden Tag essen. Aber nein, ich kann schon auch fasten, mal ab und zu, aber nicht gerade jede Woche. Wir müssen an dem festhalten, wir müssen uns ernähren vom Wort Gottes und ausgerichtet sein, nicht auf die Probleme dieser Welt, nicht auf unsere Schwächen und was wir alles nicht können, sondern auf Jesus. Und das hat dann enorme Auswirkungen. Dann geschieht nämlich Folgendes. Sie hatten auch geöffnete Türen. Wir lesen weiter in Vers 8. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Wenn wir am Wort Gottes festhalten, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann wird er immer wieder Türen öffnen in unserem Leben. Türen zu allem Möglichen, aber auch Türen zum Dienst. Ich war noch ein ganz junger Kerl, gerade ausgesandt mit meiner Frau nach Dornbirn, um dort eine Gemeinde zu gründen. Es gab, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich nicht völlig überfordert war und mich gefragt habe, was ich hier eigentlich mache. Ich bin jeden Mittag auf den Berg hoch und habe auf die Stadt runtergeschaut und habe Jesus mein Leid geklagt und habe gesagt, wie sollen wir diese Tausenden von Menschen erreichen mit dem Evangelium? Wie sollen wir hier Gemeinde gründen? Das ist so schwierig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und so mit dieser Haltung war ich an einer Pastorenkonferenz. Und wir haben dort Abendmahl gefeiert und der Leiter hat uns dann ermutigt, wenn wir Brot und Kelch weitergeben, dass wir dem Nachbarn ein Bibelwort zusprechen. Und dann hat sich mein Nachbar zu mir gewendet, hat mir Brot und Kelch gegeben und hat gesagt, Jörg, Jesus hat dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Das war wie ein Blitzschlag. Das ging so rein und hat mir plötzlich eine völlig andere Perspektive gegeben. Die Umstände haben sich null verändert, aber meine Perspektive hat sich verändert. Ich bin zurückgegangen mit dem Glauben, Jesus hat uns eine Tür geöffnet, sonst wären wir nicht da. Und Jesus baut seine Gemeinde. Und das durften wir dann die letzten 30 Jahre erleben, wie Jesus seine Gemeinde gebaut hat, nicht wahnsinnig steil nach oben, sondern kontinuierlich sind immer Leute zum Glauben gekommen. Die Gemeinde ist immer gewachsen und ist heute eine der größten Gemeinden in Österreich. Jesus hat die Tür geöffnet. Das ist entscheidend. So schade, wenn Christen an geöffneten Türen von Jesus vorbeirennen und dann mit dem Kopf gegen geschlossene Türen rennen, um die zu öffnen. Auch Gemeinden können mit aller Macht versuchen, geschlossene Türen zu öffnen, statt die Türen zu nutzen, die Jesus geöffnet hat. Jesus hat hier eine Tür geöffnet. Ein weiterer Mann, natürlich auch aus dem Bereich Mission, hat mich sehr stark geprägt, Tafsen Trottmann. Er war der frühere Leiter der internationalen Missionsbewegung der Navigatoren. Das heißt, die haben sich unter anderem auch ganz stark dafür eingesetzt, dass Christen Bibelverse auswendig lernen, die Navigatoren. Und er hat mal folgendes Erlebnis beschrieben, das mein Leben sehr stark geprägt hat. Ich bin jetzt schon 29 Jahre lang Christ und noch immer fürchte ich mich, mit einem Menschen über die Notwendigkeit seiner Erlösung zu sprechen. Dass ich nach so vielen Jahren immer noch diese Furcht habe, bedrückte mich lange. Dann erkannte ich jedoch plötzlich, dass diese Furcht nur ein kleines rotes Licht war, das an- und ausging, um mich daran zu erinnern, dass es durch die Kraft Jesu geschehen soll. Du kommst nie dahin, dass du es selber machen kannst. Du brauchst ihn. Ist zur selben Erkenntnis gekommen wie die Gemeinde in Philadelphia. Eines Tages brachte ich diese Bitte vor den Herrn. Dann fing ich an, nach einem Menschen zu suchen. Auf einer Autostraße sah ich einen Mann, der mitgenommen werden wollte. Ich blickte geradeaus und beobachtete nur die rote Ampel, bei der ich anhalten musste. Aus den Augenwinkeln musterte ich den Menschen. Er sah grob und derb aus und ich beschloss, dass es der Falsche sei. Ich wartete, dass die Ampel wieder grün wird, aber aus irgendeinem Grund dauerte das ewig lange. Ich dachte schon, der Mann sei weitergegangen. Aber als ich hinüberschaute, hatte er seine Augen gerade auf mich gerichtet. Auf mein Kopfnicken hin stieg er ein. Und ohne Zeit zu verlieren, gab ich ihm gleich ein Traktat in die Hand. Er las es durch und gab es mir wieder zurück. Was denken Sie darüber? Fragte ich. Ich finde es wunderbar, antwortete er. Ich war über seine Antwort erstaunt und sagte: Ach, dann sind Sie Christ. Nein, antwortete er, ich bin nicht Christ. Ich gehe seit 2 Wochen jeden Abend in eine christliche Vortragsreihe. Ich bin jeden Abend in die Aussprache gegangen, aber ich bin kein Christ. Ich fuhr auf die Seite, hielt an, wir führten ein Gespräch und er nahm Jesus Christus als seinen Erlöser an. Ich hatte diesen rauen Kerl gesehen und gedacht, der wird nicht zu Gott umkehren. Er wird nicht glauben. Das zu beurteilen war aber nicht meine Aufgabe. Ich habe nicht das Recht, für einen anderen zu entscheiden, ob er den Herrn annehmen wird oder nicht. Meine Aufgabe ist es nur, ihm von Jesus zu erzählen und ihn selbst entscheiden zu lassen. Dieses Beispiel hat mich völlig befreit, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, weil ich nicht entscheiden muss, was der damit macht. Ich kann einfach erzählen und mir passiert sonst gar nichts. Wir können darauf konzentriert sein, auf unsere Ausbildung zu schauen, auf unsere Begabungen zu schauen, auf unsere Fähigkeiten zu schauen, auf unsere Erfahrungen zu schauen, die wir haben oder eben noch nicht haben. Aber all das engt uns nur ein in dem, was Jesus vielleicht durch uns tun will. Uns ihm einfach zur Verfügung stellen und nach den offenen Türen Ausschau halten, die er öffnet und zeigen kann. Das ist das Zentrale. Nun, diese kleine Gemeinde in Philadelphia hat die offene Tür genutzt, um Menschen vom Messias zu erzählen, von Jesus. Sie haben das Ziel gehabt als Gemeinde, wir wollen größer werden durch Evangelisation, wir wollen weiter werden durch Dienst und wir wollen uns so Jesus zur Verfügung stellen. Und das haben sie getan. Und zwar in einem Umfeld, das alles andere als leicht war. Wir lesen nämlich in unserem Text weiter, Vers 9 und 10. Ich werde sogar dafür sorgen, dass die Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Also Jesus meint, die Synagoge des Satans, das sind Juden, die ihn ablehnen, Juden, die nicht an ihn glauben, Juden, die gegen die Christen kämpfen hier, aber sie werden kommen und sich bekehren. Sie werden sich niederwerfen. Leute, die im Moment die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Also die Christen in Philadelphia, sie erlebten, dass sie eine offene Tür hatten für Evangelisation, aber enorm viel Widerstand. Sie wurden verfolgt, sie wurden verleugnet, sie wurden bedroht. Hätte dazu führen können, dass sie ein Leben in Angst leben würden. Zudem lebten sie in einem sehr gefährlichen Gebiet. Philadelphia lag in dem Gebiet, in dem 100 Jahre, in den 100 Jahren, bevor sie diesen Brief bekommen haben, 2-mal ein Erdbeben die Stadt völlig vernichtet hat. Sie hätten sich auf all das konzentrieren können. Es könnte jederzeit eine riesige Katastrophe entstehen. Wir können jederzeit verfolgt werden und unterdrückt werden und ermordet werden. Und sie hätten resigniert sein können. Sie hätten eingeschüchtert sein können. Aber nein, sie haben auf die Schlüsselfigur geschaut. Jesus, und waren ihm treu, haben an ihm festgehalten. Und er hat dann Folgendes gesagt: Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also was hatten die Philadelphier? Sie hatten eine kleine Kraft. Mit dieser kleinen Kraft haben sie sich am Wort Gottes festgehalten und an Jesus. Sie hatten eine geöffnete Tür. Und jetzt bekamen sie noch die Verheißung von einem ewigen Sieg. Sie hatten also alles, was wir auch haben. Ein ewiger Sieg, der verheißen ist. Jesus sagt, ich komme bald. Wir wissen nicht genau, wie das zu verstehen ist. Meinte er das geistlich? Ich komme bald und stehe euch in einer besonderen Art und Weise bei? Oder redet er hier von seiner Wiederkunft? Kritiker sagen natürlich bei so einem Satz sofort, ja, entweder, wenn Jesus da von seiner Wiederkunft redet, hat Jesus gelogen, denn er kam nicht bald. Oder Johannes hat sich geirrt, als er das aufgeschrieben hat. Nun ist alles ein bisschen kurzsichtig gedacht. Der Begriff bald meint zwar schon vom Griechischen her etwas mit Geschwindigkeit, aber man kann es genauso gut übersetzen mit rechtzeitig. Jesus sagt, ich komme rechtzeitig. Ich komme zur richtigen Zeit. Halte in der Zwischenzeit fest, was du hast. Also wir sollen mit dieser kleinen Kraft das festhalten, was Jesus uns gibt. Sein Wort, seine Person, die offenen Türen. Und wenn wir das machen, dann haben wir einen ewigen Sieg. Dann werden wir den Siegeskranz des Lebens bekommen. Wenn Johannes heute leben würde, würde er wahrscheinlich von der Goldmedaille des Marco Odermatt sprechen. Du wirst die Goldmedaille kriegen. Warum? Weil wir so tolle Christen sind? Nein, weil wir an Jesus festhalten. Das ist mit der kleinen Kraft an Jesus festhalten, führt zum Siegeskranz des Lebens. Aber das ist noch nicht alles. In Philadelphia gab es ganz viele Tempel. Und wenn jemand etwas Außerordentliches geleistet hat in der Gesellschaft dieser Stadt oder wenn er eine berühmte Persönlichkeit war, dann wurden diese Leute verewigt in einer Säule eines Tempels. Das heißt, da wurde dann ihr Name eingraviert. Vielleicht so ähnlich wie der Walk of Fame, wo die ganzen Hollywood-Stars ihren Stern bekommen und da verewigt werden. Nun, die Christen waren keine Stars. Sie fühlten sich auch nicht enorm reich, weil sie eher alles verloren hatten durch den Druck der Verfolgung, den sie erlebt haben. Sie würden auch nie in so eine Säule eingraviert werden, weil das eher ein Schandfleck war, wenn man Christ war in dieser Stadt und nicht etwas zum Großtun. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese Leute vom Herrn des Universums folgende Botschaft bekamen. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt und von meinem Gott und meinem neuen Namen. Nun, das tönt zuerst mal ziemlich verwirrend für unsere Ohren. Ich versuche das mal ein bisschen deutlich zu machen. Wenn diese Christen mit ihrer kleinen Kraft am Wort Gottes und an der Person Jesu festhalten, die offenen Türen nutzen, dann wird er diese Menschen im Tempel seines Gottes zu einer Säule machen. Natürlich bildlich gesprochen, also wir werden in der Ewigkeit nicht Säulen sein. So. Bildlich gesprochen, auf dem Hintergrund, ihr werdet wertgeachtet werden, ihr werdet geehrt werden, ihr bekommt eine eigene Säule mit eurem Namen. Und er schreibt dann auf diese Säule drei Namen. Den Namen meines Gottes. Das macht schon mal deutlich, wir haben einen Vater, wir haben eine Familie, wir gehören zu dieser Familie, wir sind Teil von dieser Familie. Dann den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist in der Bibel häufig ein Bild für das Volk Gottes, für die Braut Jesu. Also wir haben nicht nur eine Familie, wir haben auch ein Zuhause. Wir werden wohnen, wo Gott wohnt, in seinem Tempel. Dort haben wir unseren Platz, dort dürfen wir bleiben für die ganze Ewigkeit. Und dann als letztes noch meinen neuen Namen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wenn Jesus wiederkommt mit seiner ganzen Herrlichkeit, wir Teilhaber werden an seiner Herrlichkeit. Wir werden sein wie er, sagte Johannes im ersten Johannesbrief. Wir werden ihn ausstrahlen, wir werden seinen Namen tragen für die Ewigkeit. Also ich mag es Marco Odermatt enorm gönnen, seine Goldmedaille, wegen der habe ich sogar die Ausfahrt verpasst, weil ich so vertieft war im Zuhören. Das ist toll, aber uns geht es noch viel besser. Wir werden einen ewigen Sieg bekommen, eine ewige Ehre, eine ewige Zukunft. Und das dort, wo der allmächtige Gott wohnt, mit ihm zusammen. Ich finde das unglaublich stark. Jesus schließt den Brief, wie er jeden dieser Briefe schließt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Mich hat dieses Sendschreiben unglaublich ermutigt. Mir eine ganz andere Perspektive gegeben, als immer nur über Corona und Zeugs oder Ukraine und was auch immer alles gerade schief läuft. Eine ewige Perspektive, eine große Freude im Hier und Heute. Und ich hatte den Eindruck, dass der Geist Gottes wirklich zu mir geredet hat. Heute Morgen habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht und habe gebetet, dass der Geist Gottes euch als Gemeinde, jedem Einzelnen von euch etwas sagt. Und die große Frage ist dann, was machen wir mit dem, was wir hören? Das ist jedes Mal wieder die entscheidende Frage. Was machen wir mit dem, was wir hören? Ich will beten. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Sendschreiben verfasst hast an Philadelphia. Und Philadelphia bedeutet ja Bruderliebe. Diese Gemeinde war höchstwahrscheinlich bekannt für die große Liebe, die unter den Geschwistern geherrscht hat. Und mit dieser gelebten Geschwisterliebe haben sie deutlich gemacht, dass sie dich lieben. Denn in deinem Wort steht es, wer sagt, er liebt dich und hasst seinen Bruder, damit zum Ausdruck bringt, dass er dich nicht liebt. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest, dass du zu dieser Gemeinde immer wieder klar sprichst, sie prägst und schenkst, dass sie diesen Siegeskranz mal mit großer Freude entgegennehmen dürfen. Danke, Jesus, dass du den Weg mit uns gehst. Amen.